Streit lässt uns den Ausgang dieses Streites in der großen Schrift von 1780 über die Erziehung des Menschengeschlechts uns näher in Betracht und darin die drei Stadien der Bildungsgeschichte der Menschheit uns vergegenwärtigt, wie sie von Lessing vorgestellt wird. Auf diese einzelnen Etappen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr einzugehen. Ich darf nur erinnern an die Einleitung zu diesen 100 Paragraphen, die ich Ihnen bis jetzt noch nicht genannt habe, die ich gewissermaßen unterschlagen habe, Gebrauch machen von dieser Einleitung. Denn in den ersten 5 Paragraphen dieser Erziehung des Menschengeschlechtes führt Lessing seine Betrachtungsweise und den grundsätzlichen Rahmen dieser Betrachtungsweise eigens vor, indem er in eine wesentliche Parallelität setzt, das Phänomen der Erziehung und das der Offenbarung. Was die Erziehung für den Einzelnen ist, ist die Offenbarung für das Menschengeschlecht im Ganzen. Man könnte sagen, die Offenbarung ist die phylogenetische Wiederholung der Erziehung, so wie die Erziehung die ontogenetische Wiederholung oder Vorwegnahme der Offenbarung an die ganze Menschheit gerichtet ist. Das Wesentliche bei diesem Gedanken ist, dass Lessing ausführt, durch Erziehung wird keinem Menschen, keinem Einzelnen etwas vermittelt, was er nicht auch von sich aus und aus seinen natürlichen Kräften sich selbst erwerben könnte. Es gibt also nichts, was jenseits seiner natürlichen Möglichkeiten liegt, sondern nur die Modalität der Vermittlung ist eine je andere, ob der natürliche Weg der Selbstentwicklung beschritten wird oder ob der Weg der Erziehung durch fortgeschrittenes Bewusstsein vollzogen wird. Die Modalität, die sich ändert, ist die Frage der Leichtigkeit und der Schnelligkeit. Lessing meint, leichter werden diese Vernunftgüter des natürlichen Geistes angeeignet, wenn ihm Unterstützung zuteil wird durch Erziehung von außen. Und schneller bewegt sich die Entwicklung des Menschengeschlechts, wenn diese Erziehung stattfindet, und zwar nicht nur, was den Einzelnen anlangt, sondern auch, was die Geschichte des Menschengeschlechts im Ganzen betrifft. Deshalb war es gewissermaßen eine Maßnahme der Beschleunigung und der Erleichterung, die durch die göttlichen Offenbarungen in der Geschichte der Menschheit eingeleitet worden sind. Und diese Erleichterung und Beschleunigung hat durchaus auch ihre Früchte getragen. Denn wenn man den spekulativen Gedanken sich leistet, ob die Menschheit auch ohne diese Maßnahmen zu dem gegenwärtigen Bewusstseinsstand, zu der gegenwärtigen Moralität und Autonomie vorgestoßen wäre, so müsste man sicherlich sagen, dass es noch viel mehr Ab- und Irrwege gegeben hätte in dieser Geschichte, als es ohnehin schon gegeben hat. Dennoch wird durch diese Tatsache nichts an dem Prinzip geändert, dass die Natur des Menschen von sich aus bereits die Tendenz und die Teleologie auf jenen Endzustand hat, der in der Offenbarungsgeschichte als die Phase oder die Periode des dritten, des neuen ewigen Evangeliums umschrieben wird, wo die Selbstperfektionierung der Einzelnen auf die Perfektionierung, auf die Vollendung des moralischen Zustands der Menschheit im Ganzen hinarbeitet, so wie die einzelnen kleinen Räder in einem Gesamtuhrwerk dieses Uhrwerk in Gang halten und in einem gleichmäßigen Rhythmus sich bewegen lassen. Die einzelnen kleinen, sich in ihrer Geschwindigkeit gewissermaßen einspielenden Elemente, die für die Perfektion, für die Vollkommenheit des Ganzen schließlich sorgen. Wobei die Inhalte, die durch die Offenbarung vermittelt sind, in diesem Bildungsprozess zunehmend erkannt werden als die für die Identität der Vernunft selbst schlechterdings konstitutiven Größen, sodass nichts Fremdes mehr bleibt zwischen der Idee des einen und einzigen Gottes und der Idee der Unsterblichkeit des einzelnen Wesens, des Individuums, wobei in diesem Doppelgedanken bei Lessing, und auf diesen Punkt werden wir jetzt noch weiter einzugehen haben, wobei in diesem Gedanken Lessings die beiden Tendenzen des spekulativen Rationalismus zum Zusammenklingen kommen, wie sie in der Historie auseinandergetreten waren, im Gegensatz zwischen Spinoza einerseits und Leibniz auf der anderen Seite. Ich darf daran erinnern, dass Lessing ausdrücklich hervorhebt, dass die Idee der Einheit Gottes, wenn es wirklich ein Vernunftbegriff sein soll, gewonnen werden müsse aus dem Gedanken der Unendlichkeit. Die Einheit, die gefolgert ist aus der Unendlichkeit, ist jene umfassende Einheit, die nichts außer sich selbst kennt. Wenn aber nichts außer dem unendlichen Ganzen existiert, dann muss dieses unendliche Ganze selber als das Absolute gedacht werden. Und das wäre genau die Idee der Substanz des Spinoza. Und der andere Gedanke, der Unsterblichkeit des Einzelnen, ist der Gedanke des Leibniz, der in dem Begriff der Monade das unteilbare Einzelne, das unteilbare Eine gedacht hat, wobei die Unteilbarkeit identisch ist mit der Unvergänglichkeit, sofern Vergehen und Untergang allemal die Auflösung eines Komplexen in seine Elemente bedeutet. Was aber keine Teile hat, wie die Monade, kann nicht vergehen, von ihm muss diese Ewigkeit gedacht werden, wenn der Begriff nicht in sich widersprüchlich werden soll. Es sind also hier zwei philosophische Ideen der identischen Substanz, die sich als in der Geschichte der Offenbarung der Religion vorgespielt herausstellen. Sowohl die Idee des Spinoza als auch die Idee des Leibniz ist die Vernunftgestalt dessen, was in der göttlichen Offenbarungsgeschichte dem Menschen zunächst noch unter durchaus verhüllenden Formen übermittelt und als Information auf den Weg gegeben ist. Verhüllend und nicht in der reinen Vernunftgestalt deshalb, weil eben in der Offenbarung jeweils auf den Wahrnehmungsstand und die Wahrnehmungsfähigkeit derjenigen Menschheit geachtet wird, der die Offenbarung zuteil wird. Wenn das richtig ist, dann müssten sich mindestens auch Spuren dieser Konvergenz, dieser Neigung Lessings in Richtung Spinoza und Leibniz feststellen lassen. Und das bedeutsamste Zeugnis in dieser Richtung sind die Gespräche, die Friedrich Heinrich Jacobi im Sommer 1780 noch mit Lessing in Wolfenbüttel geführt hat. Bei diesem Gespräch, bei diesen Gesprächen, gilt es, die Vielschichtigkeit oder die Mehrschichtigkeit der Fronten, die dabei zur Diskussion kommen, zu beachten und zunächst einmal auch zu unterscheiden. Die erste Front, die dabei unmittelbar zur Sprache kam, war das Gegenüber zwischen Moses Mendelssohn mit seiner Schrift Jerusalem aus dem Jahre 1785. Friedrich Heinrich Jacobi hatte 1783 an Mendelssohn einen ausführlichen Brief über seine letzten Gespräche mit Lessing gerichtet. Und in diesen Gesprächen musste Moses Mendelssohn, der langjährige Freund Lessings aus den Berliner Jahren, eine Vorstellung von Lessing sich bilden, die im diametralen Widerspruch zu seinen Erinnerungen an ihn stand. Denn in der Erinnerung Mendelssohns lebte Lessing als ein vorbildlicher, geradezu strenggläubiger Deist. Als einer, der Gott nur im Modus des vernünftigen Wissens und der vernünftigen Ideen begreift und versteht. Aber Gott so, dass er auf das Deutlichste unterschieden ist von allem, was welthaftes Sein ist, und dass Gott durchaus auch als eine personale Größe und Wirklichkeit gedacht wird. Aus den Gesprächen aber mit Nicolai musste Mendelssohn den Eindruck gewinnen, dass weder die Überweltlichkeit noch die Personalität Gottes für den späten Lessing konstitutive Elemente seines Gottesverständnisses gewesen seien. Zur Verteidigung gewissermaßen der Position des Rationalismus und inklusive damit zur Verteidigung auch der Position Lessings veröffentlichte eben Moses Mendelssohn 1785 die Schrift Jerusalem, in der er die Konzeption des rationalistischen Theismus oder Deismus noch einmal vortrug und entwickelte und ausdrücklich Lessing für diese Position in Anspruch genommen hat. Daraufhin hat dann Jacobi sein Büchlein über die Lehre des Spinoza veröffentlicht, ebenfalls im Jahre 1785, und darin den Widerspruch gegen Mendelssohn angemeldet. Was damit auf den Plan getreten war, war der Gegensatz, ich möchte es jetzt zunächst einmal schlagwortartig sagen, war der Gegensatz zwischen einem dogmatischen Rationalismus, wie er von dem Berliner Philosophen Mendelssohn vertreten worden ist, und einem, wenn ich so sagen darf, Intuitionismus, der polemischen Charakters im Augenblick seines Auftretens gewesen ist, wie er jedenfalls damals ausdrücklich von Jacobi vorgetragen und behauptet wurde. Unter dem polemischen Intuitionismus wäre dies zu verstehen, dass die Wahrheitsfindung gesetzt wird auf einen Akt unmittelbarer Gewahrung von Wirklichkeit selbst, ohne dass die Möglichkeit besteht, den Gehalt dieses Aktes unmittelbaren Wissens aus übergeordneten, überlegenen Begriffen nach den Gesetzen der Logik zu deduzieren. Durch einen Akt unmittelbarer Gewahrung, unmittelbarer Anschauung, wird dasjenige, was das Wahre ist, für den subjektiven Geist zu einer überzeugenden Gewissheit, nicht aber auf dem Weg der logisch-mathematischen Demonstration. Das hat insofern Konsequenzen, als diese Idee der intuitiven Erkenntnis in der damaligen Situation ausdrücklich im Widerspruch und im Gegensatz entwickelt wurde zu dem, was ich vorhin den dogmatischen Rationalismus nannte, um damit also auch einen Ausdruck aufzugreifen, der in der späteren Diskussion gebracht worden ist. Wobei dieser dogmatische Rationalismus seine Charakterisierung darin zu finden hätte, dass der darin gebrauchte Vernunftbegriff gekennzeichnet ist durch eine zweifache Einheitlichkeit, nämlich eine Einheit sowohl in objektiver Hinsicht als auch in subjektiver Hinsicht. In diesem dogmatischen Rationalismus nämlich lebt die Überzeugung fort, dass ein und dieselbe Vernunft und ein und dasselbe Vernunftverfahren in der Lage sei, sowohl das endliche Sein der welthaften Dinge als auch das unendliche Sein der weltüberlegenen Wirklichkeit Gottes zu verstehen und zu begreifen, und zwar in einem einheitlichen Zusammenhang zu begreifen. Es macht keinen qualitativen Unterschied des Erkennens und der Vernunft aus, ob sie sich nun auf das welthafte oder auf das göttliche Sein richtet. Das wäre die Einheit der Vernunft nach ihrer objektiven Seite. Und nach ihrer subjektiven Seite bedeutet diese Einheit für den dogmatischen Rationalismus, dass hier auch noch die Vernunft, welche die Praxis zur richtigen Praxis zu machen versteht, eine und dieselbe ist mit jener Vernunft, welche die Theorie als den Begriff der wahren Wirklichkeit zu bilden in der Lage ist. Theoretische und praktische Vernunft sind für diesen dogmatischen Rationalismus eine und dieselbe. Und diese Einheit von theoretischer und praktischer Vernunft und zugleich die Einheit von endlicher und unendlicher Vernunft, also der Vernunft des Endlichen und des Unendlichen, diese doppelte Einheit qualifiziert zutiefst das, was dogmatischer Rationalismus genannt wird. Der Ausdruck dafür ist, das hat dann auch Moses Mendelssohn ausdrücklich vorgeführt, der Ausdruck dafür ist, dass die klassischen Gottesbeweise, der ontologische zumal, als nach wie vor von größter Stringenz und Verbindlichkeit für das menschliche Denken und für die Vernunft erachtet werden. Mendelssohn hat noch einmal diesen ontologischen Gottesbeweis in seiner Schrift Morgenstunden oder über das Dasein Gottes 1785 vorgeführt, um zu zeigen, dass durchaus menschliche Vernunft in der Lage ist, aus ihr selbst zur Erkenntnis von echtem Sein vorzustoßen, und zwar gerade zum echten Sein im Absoluten als dem unbedingten Grund auch eines vernünftigen Verhaltens endlicher Wesen, wie es die Menschen sind. Bei der Gruppe derer, die unter das Stichwort des Intuitionismus fallen, wäre darauf zu achten, dass für sie diese Einheit mittlerweile längst eine zerfallene ist. Die Vernunft, die in der Lage ist, die Zusammenhänge des endlichen Seins wahrzunehmen und zu erkennen, ist keineswegs auch in der Lage, das Unendliche, das Absolute, also Gott selbst zu erkennen. Mag die Diskursion, mag die Reflexion die Verfahrensweise der Vernunft im Hinblick auf endliche Gegenstände sein, so muss eine total andere Möglichkeit, eine total andere Fähigkeit auf den Plan treten, wenn es darum gehen soll, das absolute Wesen Gottes zu begreifen. Dies kann nur in einem unvermittelten und mit den übrigen vernünftigen Geschäften nicht notwendig verknüpften Weise geschehen, in einem Akt unmittelbarer Gewissheit, der auch durchaus als Glauben bezeichnet werden kann, das Wesentliche und Entscheidende aber, dass es hier sich um ein unmittelbares Verhältnis handelt, das nicht aus anderen heraus gewonnen werden kann, sondern den Charakter schlechthiniger, elementarer Gegebenheit an sich hat. Und darin eingebettet ist dann freilich auch die in diesem polemischen Intuitionismus noch nicht reflektierte Differenzierung von praktischer und theoretischer Vernunft. Denn die Praxis und die Vernunft, welche Praxis zu gestalten vermag, wird in dieser Denkhaltung nicht der empirischen Vernunft zugesprochen, also derjenigen, die auf die Welt geht, sondern diese Kraft der Bestimmung endlichen Lebens durch höhere Vernunft liegt auf dem Gebiet und im Feld jener intellektuellen Anschauung des Absoluten Selbst. Aus der Gewahrung der Gottheit fließt jene Kraft der Bestimmung, die in der Lage ist, die natürlichen Affekte des menschlichen Lebens zu beherrschen und ihnen die Bahn der Gleichförmigkeit mit dem Absoluten zu vermitteln und zu verleihen. Dieser Gegensatz ist es, der in dem Rencontre zwischen Mendelssohn und Jacobi auf dem Plan ist. Auf diesen Gegensatz werden wir auch noch etwas einzugehen haben, nachdem zunächst aber einmal das andere Moment seine Berücksichtigung gefunden hat, nämlich die Frage, wie ist eigentlich die Position Lessings in diesem Streit näherhin zu bestimmen. Denn diese Bestimmung der Position Lessings ist mehr als nur die Definition des Standorts, den er gegen Ende seines Lebens bezogen hat. Und dafür ist eben gerade dieser entbrennende Streit von 85-86 so außerordentlich signifikant. Jacobi war gewissermaßen ein philosophischer Reisender, der überall in Deutschland seine Freunde, seine zwangsweisen Freunde gelegentlich sogar, besuchte, sei es in Weimar bei Hertha, sei es Goethe, sei es Matthias Clautius, sei es die Fürstin Galitzin in Münster, überall tauchte Jacobi auf und zog alle Welt in seine persönlichen literarischen Fäden auch hinein. So ebenfalls bei diesem Spinozismusstreit über Lessing erlegte Herder seine Darstellung und auch seine Projekte zu diesem Thema vor und bewegte sogar Goethe, sich noch einmal mit der Spinoza-Lektüre abzugeben. Und dabei stellte sich heraus, zum Entsetzen Jacobis, dass diese von ihm so verehrten höchsten Geister der Nation sich vorbehaltlos für Lessing ausgesprochen hatten, der in den Gesprächen Jacobi seine Nähe zu der Position Spinozas unverhohlen zu verstehen gegeben hat. Obwohl Jacobi nach Wolfenbüttel gereist war, um bei Lessing zu Kurs gegen die Philosophie des Spinoza zu erhalten. Worum geht es dabei? Der eine Punkt ist schon genannt worden. Und ich glaube, im Wesentlichen könnte man drei Punkte vielleicht herausstellen, die sich auf zwei reduzieren lassen, die in der neuen Positionsbestimmung für Lessing von entscheidender Wichtigkeit sind. Das erste ist, dass er ohne Umschweife Jacobi erklärt, dass die orthodoxen Gottesvorstellungen, dass nämlich Gott ein Wesen außerhalb, jenseits und über der Welt sei, dass diese Vorstellungen für ihn keinerlei Verbindlichkeit mehr haben, sondern seine Formel lautet Hen Kai Pan, das eine und das All. Und das heißt, das eine ist das All und das All ist das eine. Genau entsprechend dem, was er ja bereits in der Erziehung des Menschengeschlechts angekündigt hat, dass nämlich die Idee der Einheit und die Idee des Unendlichen als strenge Korrelatbegriffe aufgefasst werden müssen. Und das zweite Moment, was damit auch das Innigste verbunden ist, ist dies, dass der Streit, der bis dahin noch unentschieden im Allgemeinen in der philosophischen und wissenschaftlichen Diskussion geherrscht hat und auch in der theologischen, ob nämlich die welthafte Naturwirklichkeit nach Zweckursachen oder nach Wirkursachen geordnet zu denken sei, dass dieser Streit oder diese Alternative von Lessing eindeutig in dem Sinne des Spinoza entschieden worden ist. Für die Welt der Natur gibt es eine teleologische Betrachtung bestenfalls als eine ästhetisierende, subjektive Auffassung, der keinerlei objektive Bedeutung zukommt. Die natürliche Welt ist in ihrer objektiven Verfassung und Ordnung ausschließlich nach dem Prinzip der Kausalität organisiert. Das heißt, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, ist eine Folgebestimmung, eine Folgesituation unausweichlich und tritt mit Notwendigkeit ein. So war die Vorstellung. Und Lessing hat diese Definition sich so zu eigen gemacht, dass er die totale Determiniertheit auch des menschlichen Handelns und Verhaltens sehr wohl in Kauf zu nehmen bereit war. Ihm liege nichts an der Lehre vom freien Willen, bemerkt er. Ihm liege auch nichts daran, dass der Geist das höchste Prinzip zu sein habe, sondern er erklärt es geradezu zu einem Vorurteil der Menschen, dass sie immer den Gedanken der Wirklichkeit vorausordnen, das Bewusstsein höher als das Sein schätzen, wo in Wahrheit doch alle Begriffe, Ideen und Vorstellungen von höheren Prinzipien abhingen, die keineswegs gedachte Prinzipien sind, sondern Prinzipien des Seins. Hier fasst Lessing den Gedanken der Priorität der Wirklichkeit vor dem Begriff ins Auge. Das Sein ist früher als das Bewusstsein. Der Begriff ist nur das begleitende Element, niemals das bestimmende Element der Wirklichkeit. Hier hat Lessings Denken fraglos die Richtung in eine radikal-materialistische Theorie eingeschlagen, jedenfalls als eine deutlich anti-idealistische Linie bezogen. Mit der Ausschaltung also des Prinzips der Finalität für die Welt im Einzelnen wie im Ganzen und mit der Alleinherrschaft des Prinzips der Kausalität in dieser Welt hat Lessing als Konsequenz übernommen den Gedanken, dass auch menschliches Handeln im strengsten Sinne determinierte Größe ist. Eine Wirklichkeit, die ihr Sein nicht dem Selbstbewusstsein des Menschen verdankt, sondern Gründen, die bestenfalls im Nachdenken von diesem Subjekt ausgemittelt werden können, nicht aber in der Vorausschau als Zwecke vorausgesetzt, als Absichten vorausentworfen werden können. Und Lessing meint damit im Grunde die alte Lehre des lutherischen Protestantismus wieder aufleben zu lassen, gegen Jacobi, der an dieser Ausgliederung des Prinzips der Finalität aus dem Feld der Wirklichkeit nicht glauben möchte. Ihm hält Lessing vor, dass er mit seiner Behauptung des deterministischen Gesamtverfassung in der Wirklichkeit nur wiederhole, was bereits die Lehre Luthers gewesen sei, die Lehre vom unfreien Willen. Hier reimt Lessing Luther und Spinoza in dem Gedanken des unfreien Willens zusammen. Das Verlangen nach subjektiver, nach persönlicher Freiheit erscheint in den Augen Lessings als nichts anderes, denn als ein irrealer und nicht einmal sinnvoller Traum, eine Illusion, die die Menschheit zur Befriedigung ihres eigenen Stolzes erfunden hat, ohne dass sie je auch nur in der Lage gewesen wäre, für die Realität dieser Illusion von ferne einzustehen. Ein Traum, die Freiheit und nicht mehr. Das war der Standort, den Lessing bezogen hatte, wobei er, und das wäre nun der Schritt, in dem er Leibniz mit Spinoza vereinigt, nämlich insofern, als er in den spinozistischen Substanzbegriff den leibnizischen Begriff der Kraft und der Selbsttätigkeit eingezogen hat. Die Substantialität, wie sie von Spinoza gedacht ist, ist nicht nur eine Größe, die in geometrischen Begriffen erfasst werden könnte, also durch den Gedanken der Ausdehnung, sondern zu diesem Gedanken der Ausdehnung muss der Gedanke der Kraft als der Widerständigkeit gedacht werden. Eine Substanz, die eine bestimmte Extension hat, eine solche Substanz hindert anderes, den Raum einzunehmen, den sie selbst einnimmt. Sie wehrt sich also gewissermaßen und dieses sich selbst behaupten ist die eigentümliche Kraft, ohne die Substanz nicht gedacht werden kann. Dieses Kraftprinzip aber hat im Unterschied zu Spinoza vor allem Leibniz in seiner dynamischen Weltphilosophie zum Zuge gebracht. Und charakteristisch für die bei Lessing sich anbahnende neue philosophische Grundstellung dürfte genau diese Verbindung des leibnizischen Kraftbegriffs mit dem spinozistischen Substanzbegriff sein. Die letzte Abklärung dieser Verbindung, dieser Synthese, ist dann wohl im deutschen Idealismus vollzogen worden, wo diese Kraft des, aus der leibnizischen Philosophie als die Eigenart des Subjektseins interpretiert worden ist. Das ist bei Lessing hier noch nicht geschehen, sondern bei ihm hält sich das Ganze noch durchaus im Rahmen eines pluralistischen Pantheismus, so könnte man wohl sagen, eines Pantheismus, der auf der Grundlage der Behauptung der Einheit des Ganzen und des Grundes dieses Ganzen zugleich damit den Gedanken verbindet, dass dieses Ganze in sich selbst organisiert ist, ausschließlich nach dem Prinzip der Mechanik, als ein streng nach diesen Gesetzen der Mechanik funktionierender Mechanismus, ohne dass dabei Zweckursachen in irgendeiner Weise konstitutive Bedeutung haben. Diese Position eines naturalistischen Pantheismus wird von einer Gruppe von Denkern zu dieser Zeit bestritten, deren Sprecher in diesem Streit damals eben Friedrich Heinrich Jacobi gewesen ist. Aber er nicht allein, sondern er war nur der Vorreiter gewissermaßen, derjenige, der sich als Sprecher hier einen mehr oder weniger glanzvollen Namen gemacht hat. Dahinter steht eine Reihe von sehr schwer eingruppierbaren Persönlichkeiten, hinter Jacobi unmittelbar die Gestalt von Johann Georg Hammer. Und es ist bezeichnend, dass in der damaligen Zeit, also 85, 86, beide in einem äußerst intensiven Briefwechsel standen und Hammer auch in den Briefen jedenfalls zu diesem Problem Lessing Stellung genommen hat, ohne sich allerdings in der Öffentlichkeit darüber zu äußern. In den Briefen freilich wird es sehr deutlich, dass er die grundsätzliche Position von Jacobi voll und ganz teilt. In einem Brief etwa vom 5. Dezember 84 an Jacobi schreibt Hammer: Was Lessing betrifft, was urteilen Sie selbst aber von des Mannes Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in dem ganzen Handel über die Fragmente? Hat nicht der Hamburger Ölgötze bei aller seiner Dummheit im Grunde recht gehabt? Lässt sich wohl mit dem panischen System, mit dem pantheistischen System, im Kopf ein christliches Vaterunser beten? Lag nicht im Eifer des unglücklichen Mannes Feindschaft gegen das Christentum auf dem Boden? Dies ist also der Verdacht, den Hammer gegen Lessing hat, dass hier in der Tat so etwas, er nennt es Feindschaft gegen das Christentum, sinngemäß wäre das in dem so zu interpretieren, dass diese Feindschaft gegen das Christentum im Grunde die Tendenz zur Überwindung von Religion überhaupt ist. Also jene Tendenz, die, wenn es darauf hinausläuft und hinauskommt, die Wahrheit der Religion zu ermitteln, es nicht anders abgehen kann, als dass die Religion ihre selbstständige Bedeutung verliert und ihre Wahrheit jenseits ihrer selbst aufgefunden wird. So wie das in der Tat dann auch wiederum im Idealismus eingelöst worden ist, was hier nur erst der Intention der Tendenz nach vorlag. Die Positionen, die dabei bezogen wurden, waren bei Jacobi einerseits der Gedanke, dass Gott als persönliches Wesen von schlechthiniger Außerweltlichkeit sei. Die Kategorien, die immer wieder genannt werden in diesem Zusammenhang, sind Extramundanität und Personalität. Das unverzichtbare Elemente für den Gedanken an Gott. Das genaue Pendant aber zu diesem extramundanen, personalen Gott ist auf der Seite des Menschen der Gedanke der Fähigkeit der Selbstbestimmung in moralischer Absicht. Das heißt, für den Menschen wird reklamiert, nicht nur das Vermögen, den moralischen Endzweck seines Lebens im Begriff sich vorzusetzen und im Willen zu ergreifen und also dem eigenen Leben die Richtung auf Realisierung dieses Endzwecks zu geben, sondern dass diese Bemühung um eine solche Ausrichtung auch tatsächlich mit Erfolg unternommen werden kann. Der Mensch ist nicht nur insofern ein moralisches Wesen, als er in der Lage ist, die Kriterien der moralischen Wahrheit seines Daseins zu begreifen, sondern sofern er auch in der Lage ist, diese Prinzipien der Moralität im eigenen Dasein konkret werden zu lassen, also nicht nur als Urteilsprinzipien, sondern als Tatprinzipien seines Daseins zu gebrauchen. Das ist das korrespondierende Gegenüber zu dem Gedanken des überweltlichen und außerweltlichen und personalen, das heißt rein geistigen Gottwesens. Bei Jacobi liegt unverkennbar ein enormer Akzent gerade auf der anthropologischen Seite seiner Konzeption. Diese anthropologische Seite tritt viel weniger stark bei Hamann etwa hervor. Während Jacobi darin etwa noch durchaus in den Geist der Aufklärung hineingehört, dass auch er die alte Lehre von der Erlösung der Menschheit von der Sünde durch den Sühnetod Jesu von sich weit abweist, ist Hamann derjenige Theologe, der mit aller Entschiedenheit sowohl den Gedanken der gänzlichen Verschuldung der Menschheit als auch ihrer Erlösung durch den göttlichen Eingriff, durch das göttliche Leiden und Sterben des Gottessohnes vertritt. Für ihn ist die Frage der Freiheit des Menschen eine höchst untergeordnete Frage, wohingegen ihm allerdings sehr viel daran liegt, die Freiheit Gottes gegenüber der Welt zu denken. Und diese Freiheit Gottes gegenüber der Welt ist ihm nur ein möglicher Gedanke unter der Voraussetzung der schlechthinigen Nicht-Identität von Gott und Universum, wie das etwa bei Spinoza geschehen ist. Und zur Begründung, zur Erhärtung dieser seiner Überzeugung rekurriert Hamann auf einzigartige Weise auf die protestantische Bibellehre in ihrer altprotestantischen Gestalt, könnte man fast sagen. Für ihn ist der Gedanke der Inspiration alles andere als ein Schreckgespenst. Wobei zu beachten ist, dass dieser Hamannsche Biblizismus auf das Engste verknüpft ist mit seinem individuellen Erweckungserlebnis, das er 1758 in London hatte. Es muss ein Erlebnis gewesen sein, in dem auf eigentümliche Weise Bibelverständnis und Rechtfertigungsglaube koinzidierten. Jedenfalls von diesem Zeitpunkt, seit 1758, wird Hamann nicht müde, auf diesem Punkt als dem Ausgangspunkt seines Denkens schlechthin zu insistieren und ihn zu verfechten. Dabei gelingt ihm auch eine Neuentdeckung der lutherischen Theologie, wie sie eine einzigartige Tatsache in der damaligen Zeit und Situation ist. Mit kongenialer Kraft hat Hamann die Intentionen Luthers im Verständnis der biblischen Botschaft aufnehmen können. Wie kein Fachtheologe seiner Zeit hat er etwa die Differenz von Gesetz und Evangelium als das hermeneutische Prinzip angemessenen Schriftverständnisses und angemessener Auslegung der christlichen Glaubenslehre hervorgekehrt. Diese Linie weist auf den Zusammenhang zwischen dem, was ich den polemischen Intuitionismus genannt habe, und dem anderen Geistesstrom, der hier wiederum hervortritt, nachdem er für einige Zeit aus dem öffentlichen Bewusstsein geschwunden war, nämlich jener Strom des Pietismus, der dann um die Jahrhundertwende und in den nächsten Jahrzehnten, oder die ersten Jahrzehnten danach, als Erweckungsbewegung wiederum hervortrat. diese Gestalten insgesamt, Johann Georg Hammer, Friedrich Heinrich Jacobi weniger, bei ihm ist das philosophische Element stärker vertreten, aber er hat offenkundig ein ausgesprochenes Sensorium für diese erwecklichen Kreise. Nicht umsonst eben hat er aufgespürt und auch vermittelt den Kontakt zwischen Hammer und der katholischen Fürstin Galizin in Münster, die einen Erweckungskreis um sich versammelt hatte. Und so waren dann auch Beziehungen nach Bayern zu Seiler, ebenfalls aus dem katholischen Bereich, zum im protestantischen, wäre in diesem Zusammenhang aber noch zu nennen der Schweizer Lavater, der ebenfalls zu diesen Reisenden in Philosophie und Religion der damaligen Zeit gehörte, und der sesshafte Matthias Clautius vor den Toren Hamburgs, ebenfalls zu diesem Kreis gehörig. Vorläufer, könnte man sagen, oder Vorläufer der Erweckungsbewegung, Nachfahren des klassischen Pietismus. Wobei nicht zu übersehen ist, dass bei diesen Nachfahren des Pietismus das Moment der Praxis in einem erheblichen Maße zurückgetreten ist zugunsten eines spekulativen Momentes, das Anklänge an die mittelalterliche Mystik kennt und an die spätmittelalterliche Theosophie auch. Einflüsse in dieser Richtung aus Frankreich haben zweifellos noch bestärkend in diesem Sinne gewirkt, denn zu derselben Zeit ist es in Frankreich zur Ausbildung jener Frömmigkeit gekommen, die mit dem Stichwort des Quietismus bezeichnet wird. Madame Guyot hat diese Bewegung in Gang gebracht in Frankreich und hat damit zwar das Misstrauen von Ludwig XIV. Erregt, der dann auch die Veröffentlichung ihrer Autobiografie, nachdem der fünfte Band erschienen war, notorisch verboten hat, sodass dann dieses Riesenwerk von 13 Bänden erst einige Jahre später in Brüssel und Den Haag erscheinen konnte, jedenfalls nicht mehr in Frankreich. Aber diese Widerstände haben diese mystische Religiosität, die betont auf Abstinenz von praktischer Lebensverwirklichung sich eingestellt hat, nicht hindern können, sondern es ist eine sehr kräftige und strahlungskräftige Bewegung geworden, die eben auch bis nach Deutschland hinein gewirkt hat, und Matthias Clautius stand offenkundig ebenfalls im Einflussfeld aus diesen quietistischen Kreisen der französischen religiösen Erneuerung. Diese Tendenz zum Spekulativen hat es dann wohl auch dazu kommen lassen, dass von diesen Kreisen in Deutschland aus, von diesen Vorläufern der Erweckungsbewegung, der Zweig hin sich entwickelte zu der Ausbildung jener geistigen Bewegung, die man in einem gewissen Sinne als eine Synthese auffassen könnte, zwischen diesem intuitionistischen, religiösen Erleben und Erfahren und dem aufgeklärten, rationalen Reflexionsdenken, wie es in der Naturwissenschaft und in der empirisch ausgerichteten, rationalen Philosophie zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. In diesem letzteren Zweig des Rationalismus entwickelte sich das ausschließliche Setzen auf die reflektierende, analysierende und synthetisierende Tätigkeit des Verstandes im Verhältnis zu dem gelieferten empirischen Material, zu der ausschließlichen Auffassung von den Möglichkeiten und den Fähigkeiten menschlicher Vernunft. Das musste notwendig zur Folge haben, dass sich diese Vernunft in ihrer völligen Konzentration auf den Bereich des Endlichen darin auch ihre Selbstgenügsamkeit gewiss und inne zu werden begann. Das heißt, die Vernunft musste in dieser Beschäftigung, in dieser Tätigkeit zu der Überzeugung gelangen, dass ihrer Identität nichts mangelt, wenn sie lediglich auf das Reich des Bedingten, des Relativen und des Kontingenten sich beschränkt und völlig absieht von dem anderen Bereich des Unbedingten, des Absoluten und des göttlichen Seins. Gegen diese bescheiden gewordene und mit dem Endlichen sich zufrieden gebende Vernunft hatte jener Intuitionismus den Protest eingelegt, der besagt, dass nur jene vernehmende, schauende Vernunft, die des Absoluten noch inne zu werden vermag, den Namen Vernunft in Wirklichkeit verdient. Und dass nur aus dieser Wahrnehmung des Absoluten die Vernunft auch die Kraft gewinnen kann, die Praxis des endlichen Daseins zu bestimmen und zu qualifizieren. Dass die Vernunft zu dieser moralischen Qualifikation nicht in der Lage ist, wenn sie sich ganz und gar ins Endliche dahingibt. Das bedeutet aber, dass hier eine Kluft offenkundig aufgerissen wurde, eine Kluft, in der auseinandertraten die Vernunft, sofern sie des Unendlichen mächtig sein sollte, und die Vernunft, die sich bei dem Endlichen beschiebt. Ist das noch ein und dieselbe Vernunft oder geht die Identität der Vernunft über diese Zerspaltung notwendigerweise verloren? Und muss nicht jene dem Endlichen zugekehrte Vernunft dann am Ende auch in ihrem Widerspruch zu der auf das Absolute gehenden moralischen Vernunft in eine völlige Unabhängigkeit und Unkontrolliertheit geraten? Bedeutet es nicht hier auch eine Zügellosigkeit des Theoretisierens unter völliger Emanzipation von allen normativen Bedingungen für den Betrieb des vernünftigen Denkens, Urteilens und Bestimmens, soweit dabei pragmatische Möglichkeiten in Betracht zu ziehen sind? Diese Problematik erfuhr ihre letzte Verschärfung noch in dem Augenblick, als der Gedanke in der Philosophie und in der Politik aktualisiert wurde, dass es in Sachen der Vernunft entscheidend auf die Moralität anzukommen habe und sich in Philosophie und auch in Theologie durchzusetzen begann, etwas, was man vielleicht als moralischen Absolutismus bezeichnen könnte. Ein moralischer Absolutismus, der sowohl in einer westeuropäisch-französischen Version auf den Plan getreten ist, nämlich in theoretischer Gestalt bei Rousseau und in praktischer Form bei Robespierre und in der Französischen Revolution, und in Deutschland rein in der philosophischen Spekulation auf den Plan trat, in den beiden Gestalten Kant und Fichte. Sie haben das Dilemma und die Verlegenheit des Gegensatzes zwischen dogmatischem Rationalismus und polemischem Intuitionismus noch einmal dem philosophischen Selbstbewusstsein mit allem Nachdruck zu verstehen gegeben und damit die Aufgaben gestellt, die in der Folgezeit von Schelling und Hegel in Angriff genommen worden sind. Unsere nächste Aufgabe wird sein, dass wir diesen Fortgang in den moralischen Absolutismus uns zu vergegenwärtigen haben, um daraus den Ansatz zu gewinnen für die Synthetisierungsversuche des Idealismus, in der die verschiedenen Positionen A, der aufgeklärten Rationalität, und B, jener religiösen Unmittelbarkeit zusammengefasst werden sollten, um noch einmal eine Versöhnung zu erreichen nach dem Zerbruch des alten Vertrauens auf die Fähigkeiten der reinen Vernunft zur metaphysischen Erkenntnis. In diesem Vorgang ist die Theologie insofern unweigerlich verstrickt, als dabei in Frage gezogen werden Grundsätze, sowohl des theologischen Denkens im eigentlichen Sinne, nämlich die Frage des Seins Gottes selber, und zum anderen in Korrelation dazu die Frage nach der Grundbestimmung und Wesentlichkeit des Menschen. Denn mit der Behauptung der Freiheit hat die Philosophie der Aufklärungszeit energisch widersprochen dem traditionellen Überlieferungsstück der Theologie beider Konfessionen von der Verderbtheit der menschlichen Natur in leiblicher und in geistiger Hinsicht. Diese Behauptung der Freiheit als der Fähigkeit des Menschen, sich selbst in Übereinstimmung mit einem absoluten Willen zu bringen, diese Behauptung musste, wenn ich so sagen darf, gereimt werden mit dem anderen Gedanken, dass Gott, wenn er gedacht wird, nicht mehr wie in der Tradition einfach als ein Wesen extra mundum gedacht werden kann. Denn das hat das Nachdenken, die Reflexion an den Tag gebracht. Wenn Gott als außerhalb der Welt existierend vorgestellt wird, wird er notwendigerweise so auf die Welt bezogen, dass die Partikularität das Schicksal ist, dem er nicht entgehen kann. Die Freiheit des Menschen zu denken, ohne in die extramundane Personalität Gottes vorstoßen zu können oder zu müssen, ist die Aufgabe, die sich dann stellt für die idealistische Philosophie und Theologie nach dem Durchgang durch die Epoche des moralischen Absolutismus, auf dessen Höhepunkt der Atheismusstreit von 1799 steht, wie eine Neuauflage des Pantheismusstreites von 1786. Auf diese Phase möchte ich dann in den nächsten Stunden zu sprechen kommen. Zunächst also der moralische Absolutismus bei Rousseau und in der Französischen Revolution vor dem Übergang zu der Gestalt des moralischen Absolutismus in der deutschen Philosophie bei Kant und Fichte.